Wir machen Neujahrsvorsätze. Und ich habe euch mal die Top 3 Neujahrsvorsätze für 2024 mitgebracht. Hast du selber Neujahrsvorsätze? Findest du dich vielleicht drin wieder? Hast du keine? Sagst du vielleicht, oh, wäre gut gewesen? Oder sagst, lass doch die anderen machen. Die Top 3 Vorsätze 2024. Erstens, mehr Geld sparen. Zweitens, mehr Sport treiben. Drittens, gesünder ernähren. Erstens, mehr Geld sparen. Zweitens, mehr Sport treiben. Drittens, gesünder ernähren. An und für sich ja alles Dinge, die gut sind. Also kann man ja nichts dagegen sagen. Was mir bei Neujahrsvorsätzen generell auffällt und bei denen ganz besonders, ist dieses alte Gebet, das manche Menschen unbewusst sehr oft sprechen. Ich, mich, meiner, mir. Ach, Herr Jesus, segne uns viel. Darum geht es bei Neujahrsvorsätzen. Es geht um mich. Es geht darum, dass ich mehr Geld habe, dass ich mehr Rücklagen habe. Es geht darum, dass ich mehr Sport treibe und damit fitter werde oder abnehme oder was auch immer. Es geht darum, dass ich mich gesünder ernähre, damit ich Krankheiten rauszögern kann und den Tod auch. Aber ganz, das wissen wir, der wird nicht verschwinden. An und für sich alles Dinge, die sind vollkommen in Ordnung und die sind gut. Und ich würde sogar sagen, die sind Gott gewollt. Und trotzdem sind Neujahrsvorsätze so etwas, wo es immer nur um mich selber geht. Warum verschwindet dieser Bohrer in der Erde? Weil er sich ständig um sich selber dreht. Deswegen verschwindet er in der Erde. Er verschwindet nicht in der Erde, weil er scharf ist. Das würde nichts bringen. Wenn er einfach nur dumm rumsteht, dann würde er nicht in der Erde verschwinden. Er verschwindet aber in der Erde, weil er sich ständig um sich selber dreht. Und noch scharf ist und das ganze Gestein und Geröll und was da ist und Erde und so weiter aus dem Weg räumt. Aber alleine die Schärfe würde ihm nicht ausreichen, er würde einfach stehen bleiben. Aber weil er sich um sich selber dreht, verschwindet er im Erdboden. Und das Schlimmste, was uns Menschen passieren kann, ist, dass wir uns so sehr um uns selber drehen, dass wir irgendwann im Nichts verschwinden. Und das ist nämlich unser Problem. Deswegen wollen wir am Anfang dieses Jahres mit einer Predigtreihe mit 4 Sonntagen dem entgegenwirken und haben sie genannt, Überfluss. Großzügig leben macht den Unterschied. Wir wollen bewusst euch herausfordern, eben nicht diesen Fokus, diese Perspektive eines Neujahrsvorsatzes zu haben, dass ich auf mich schaue, sondern aus dem Überfluss, wie wir es eben gesungen haben, wie Christa es gebetet hat, dass wir aus diesem Überfluss nicht nur an uns selber, sondern an andere denken. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, und er sagt es uns heute genauso, ihr seid das Salz der Erde. Doch wozu ist Salz noch gut, wenn es seinen Geschmack verloren hat? Kann man es etwa wieder brauchbar machen? Es wird weggeworfen und zertreten wie etwas, das nichts wert ist. Ihr seid das Licht der Welt, wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können. Jesus gibt uns den Auftrag, Salz und Licht zu sein. Und Salz und Licht, er führt es aus, bleibt nicht bei sich, sondern strahlt im wahrsten Sinne des Wortes, zumindest beim Licht, aus. Es dreht sich nicht um sich selber. Salz hat den Anspruch, eine Wirkung auf anderes zu erzielen, damals als Konservierungsmittel und als Gewürz genutzt. Und heute genauso das Licht wie damals, etwas, was strahlt, was erhält. Und nicht, was einfach nur bei sich bleibt, sondern für andere es hell macht. Und Jesus sagt, das seid ihr. Ihr seid es. Ihr, meine lieben Nachfolger, ihr seid das. Ihr seid Salz und Licht. Und Jesus, ich weiß nicht, ob es allen bewusst war, Jesus hat ein großes geistliches Prinzip, als er auf der Erde war, gesetzt, das wir heute in unserem Sprachgebrauch haben, auch ganz säkular, komplett unkirchlich, aber wahrscheinlich die allerwenigsten wissen, dass es auf Jesus zurückgeht. Geben ist seliger als nehmen. Geben ist seliger als nehmen. Es geht nicht nur irgendwie auf Jesus zurück, das hat Jesus wörtlich gesagt. Es ist uns nur nicht wörtlich in den Evangelien überliefert, sondern später in der Apostelgeschichte steht es. Behaltet die Worte von Jesus, dem Herrn, in Erinnerung. Es liegt mehr Glück im Geben als im Nehmen. Luther übersetzt es mit seliger. Geben ist seliger als Nehmen. Eine neuere Übersetzung, es liegt mehr Glück im Geben als im Nehmen. Jesus hat es selber gesagt. Es ist die Idee von Jesus. Und wir haben das heute sogar in unserem Sprachgebrauch drin, der mit dem Glauben in der Kirche oftmals gar nichts zu tun hat. Geben macht dich glücklicher als nehmen. Wie dumm wären wir, wenn wir das nicht tun? Es ist nicht verwerflich zu sagen, ich will glückliches Leben führen. Ich möchte glücklich sein. Und wenn du glücklich sein willst, dann sagt Jesus, okay, dann gib mehr, als du nimmst. Ha, und manche denken schon, oha, haben schon so ihren Kontoauszug vor Augen, haben einen Geldbeutel dabei, wissen, wie viel drin ist, nachher ist auch noch, sammeln wir noch Geld ein und so und denken, oh, das wird mehr geben, als du nimmst. Mehr geben, als du nimmst. Und deswegen ist das Thema heute, du bist mehr gesegnet, als du denkst. Mehr gesegnet, als du denkst. Wir haben bei uns zu Hause, also zumindest ich grätsche da immer sofort ein, und das, wir hatten letztens wieder eine Situation, eine Regel, die mir ganz wichtig ist, nämlich, das tun wir nicht. Es gibt kein Vergleichsdenken. Ich habe zwei Teenagerkinder, da ist doch logisch, und das ist ja auch schon vorher in Grundschule und später wird es immer noch so sein, dass es heißt, die anderen aber dürfen mehr zocken, mehr Handy, früher Handy, mehr Fernsehen, länger aufbleiben. Und eigentlich sind es alle anderen. Alle. Ja, Eltern nicken gerade. Ich sehe es, auch wenn eure Kinder schon viel älter sind oder erwachsen sind oder whatever. Das ist logisch. Ich habe das früher auch gemacht. Ja, ich glaube, das werden Kinder auch bis, keine Ahnung, bis Jesus wiederkommt, machen. Also das wird sich nicht ändern. Die Frage ist nur, lasse ich das zu oder nicht? Und ich grätsche in solchen Momenten immer sofort ein und sage, vergleichen machen wir nicht. Wir vergleichen nicht. Denn es wird immer jemanden geben, der mehr hat als du oder mehr darf als du. Und es ist jetzt nicht nur bei Kindern, Teenagern, Jugendlichen so, das ist auch bei Erwachsenen so. Wenn du in deinem Beruf, in deiner Rente, in deiner Selbstständigkeit, wo auch immer du Geld verdienst, Geld bekommst, weißt du immer, es gibt Menschen, die machen vielleicht sogar weniger als du, kriegen aber noch mehr. Ich finde ja, die Fußballergehälter, die sind ja in so astronomischen Höhen. Ich habe letztens mit Lukas zusammen mal ausgerechnet, wie viele Jahre ich arbeiten müsste, um so viel zu verdienen. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Fußballspieler das war. Er ist jetzt drüben im Kindergottesdienst, arbeitet dort mit, sonst könnte er es mir jetzt sagen. Welcher der das war, um so viel zu verdienen, wie er in einem Jahr. Ich weiß die Zahl nicht mehr, ich weiß nur, es ist rein biologisch nicht möglich, dass ich so lange arbeite, weil ich dann tot bin. Es geht gar nicht, dass ich so lange arbeite. Und die haben ja komplett den Bezug zur Realität verloren. Fußballer und alles, was da mit zusammenhängt, also die ganze Industrie und so weiter, das sind ja astronomische Zahlen. Aber lasst uns nicht nur auf die gucken, die immer so viel haben, das fängt doch bei uns schon an, beim Nachbarn oder beim Arbeitskollegen, selbst unter Freunden. Die Deutschen reden ja auch nicht über Geld. Die wenigsten von euch werden mit Freunden schon mal Tacheles geredet haben und gesagt haben, was kriegst du eigentlich im Monat? Was steht denn da bei dir auf der Gehaltsabrechnung drauf, auf dem Lohnzettel, auf dem Kontoauszug? Das machen Deutsche nicht. Aber was wir machen ist, wir vergleichen uns. Und wir werden immer jemanden finden, der mehr hat. Und weißt du was? Es wird auch immer jemanden geben, der weniger hat als du. Und es wird immer jemanden geben, der, ob er es tut oder nicht, aber es zumindest könnte und von dir sagt, ja, der aber, wenn ich mal so viel hätte wie der oder wie die, dann. Vergleichen bringt gar nichts, denn es führt dazu, dass du dir vergegenwärtigen musst, es gibt immer jemanden, der mehr hat als du und es gibt immer jemanden, der weniger hat als du. Und der schnellste Weg, die Gnade Gottes abzulehnen, ist, dich zu vergleichen. Das ist der schnellste Weg, die Gnade Gottes nicht nur wahrzunehmen, sondern abzulehnen, aus deinem Leben abzunehmen. Warum? Weil hinter Vergleichsdenken stecken solche Sätze. Gott ist nicht mein Versorger. Ich habe nicht, was ich brauche. Es ist nicht genug. Das steckt hinter dem Vergleichsdenken. Wir vergleichen uns ja weniger mit denen, die weniger haben als wir. Wir vergleichen uns immer mit denen, die mehr haben oder mehr dürfen. Ich bin meines Wissens nie zu meinen Eltern gegangen und habe zu ihnen gesagt, danke, dass ich mehr Computer spielen darf als XY. Danke, dass ich mehr Taschengeld bekomme als XY. Danke, dass ich abends länger aufbleiben darf als XY. Und dabei bin ich dann meinen Eltern um den Hals gefallen und habe geweint vor Freude. Ich erinnere mich nicht, also ich glaube auch wirklich nicht, dass ich es gemacht habe. Ich weiß aber, dass ich ganz oft zu meinen Eltern gegangen bin. Der darf mehr, die darf mehr und. All das habe ich. Also der Vergleich nach oben, der ist immer da, der war immer da. Den habe ich auch gemacht. Aber wenn wir das tun, vergessen wir, dass Gott unser Versorger ist und dass wir in Gott alles haben, was wir brauchen. Aber wenn wir uns vergleichen, sagen wir unbewusst, Gott ist nicht mein Versorger, ich habe nicht, was ich brauche und es ist nicht genug. Es ist nicht genug. Und so soll ich dir ehrlich sagen, Vergleichsdenken ist Mangeldenken und damit zutiefst teuflisch. Und das meine ich nicht im übertragenen Sinne, sondern im wörtlichen Sinne. In dem Moment, wo wir uns vergleichen, kommt dieser Mangel. Gott versorgt mich nicht, ich habe nicht, was ich brauche, es ist nicht genug. Und dieses Mangeldenken ist zutiefst ein teuflischer Angriff auf dich. Das fing nämlich schon im Garten Eden an. Da sagt die Schlange, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft? Wirklich? Hat er das wirklich gesagt? Stell dich nicht so an. Und dann geht's los. Es ist ja rein menschlich gesehen auch echt fies. Du darfst alles, aber da gibt es einen Baum. Und Eltern wissen das wieder. Verbiet deinen Kindern etwas, es wird interessant. Das zieht sich durch die Menschheitsgeschichte hindurch. Allerdings leben wir ja schon nicht mal mehr im Paradies. Und ich denke mir manchmal, aber ich wäre auch nicht besser als Adam und Eva gewesen, glaube ich. Also wenn ich im Paradies leben würde, das wird mir doch reichen. Also was juckt mich dieser eine dumme Baum, an den ich nicht ran darf? Ich habe doch Milliarden, wie wir es gesungen haben, andere Bäume. Ich lebe doch im Paradies. Wahrscheinlich wäre ich auch eines Tages an diesen Baum gegangen oder jeden Tag so drumherum gegangen und geguckt, was ist das für ein Baum, was ist das so besonders? Und wenn dann diese Versuchung kommt, dann kommt auch noch der Teufel und sagt, was soll Gott wirklich gesagt haben? Echt jetzt? Muss man doch nicht so ernst nehmen, was Gott gesagt hat. Und deswegen ist dieses Vergleichsdenken und Mangeldenken zutiefst teuflisch, weil in dem Moment der Teufel dich versuchen will, eben genau das zu glauben, dass Gott nicht dein Versorger ist, dass du nicht genug hast, dass du nicht das hast, was du brauchst. Und deswegen tritt Mangeldenken in unser Leben, wo wir uns teuflischen Einflüssen aussetzen. Und meine Bitte an dich ist, überlege mal und sei sensibel, sei aufmerksam. Wo gibt es teuflische Einflüsse in deinem Leben, die dir etwas vorgaukeln? Ich habe dir mal ein paar Beispiele dabei. Das alles sind zutiefst satanische Angriffe. Glaub doch nicht im Ernst, dass auch nur irgendein Unternehmen, weil es irgendein Sonderangebot raushaut, dir etwas Gutes tun will. Wie so eine NGO, wie so eine Hilfsorganisation, die dich sieht und sagt, Mensch, der David, der sieht aber bedürftig aus. Komm, wir setzen die Waschmaschine mal 100 Euro runter. Mensch, der fährt so ein lahmes Auto. Ich komm, hier, nur 699 Euro. Also, als Rate, ne? Ihr wisst schon. Das ist halt das Kleingedruckte. Oder hier, wir haben es getan, sichern auch Sie sich 10% Wohnungsbauprämie, jetzt informieren. Mensch, 10%, wenn ich die nicht habe, ist mein Leben schlecht. Natürlich müssen die davon leben. Ja? Ihr entdeckt wahrscheinlich vielleicht hinter allen die Unternehmen, die da stehen. Ja? Ich will da jetzt niemanden in Ungnade bringen oder so. Also wirklich nicht, also weder Saturn noch Sparkasse, also wirklich nicht. Aber glaubt doch bitte nicht, dass selbst die größten Sonderangeboten und Deals und Sales und Winterschlussverkauf und keine Ahnung was für dich gedacht sind. Die sind nicht für dich gedacht. Aber in dem Moment, und das kannst du jetzt natürlich weiterspinnen, das ist ja nur das Offensichtliche, ob jetzt im Internet, Print oder im Fernsehen Werbung kommt, es sind ja andere Dinge, die uns auch verlocken. Angebote, die auf uns einprasseln. In dem Moment, wo wir glauben, aber wenn ich das habe, dann wird mein Leben besser, ist doch dieses Mangeldenken schon wieder da. Und das Verrückte ist, dass diese Dinge dir wirklich vorgaukeln, wir machen dein Leben besser. Ich denke mir manchmal wirklich, also um uns die Produkte nochmal anzuschauen, klar, ich kann irgendein Autofreak sein, ist mir vollkommen klar. Aber mit welchem Auto ich von A nach B komme, ist doch eigentlich egal. Also bei Waschmaschinen, ja, also meine Güte, Hauptsache das Ding wäscht und geht nicht kaputt. Aber was dann auch wieder für Sticker drauf sind, auf unserer ist auch irgendeiner drauf, entfernt alle schlimmsten Flecken oder keine Ahnung was, das ist doch gelogen, ey. Also keine Sorge, ich weiß, wie man das Ding bedient. Ich bediene das auch oft. Ja? Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich rede wie ein Blinder von der Farbe. Ja? Ich bediene das auch oft, meines Wissens auch richtig. Aber was dann rauskommt, ist oft nicht so, dass da steht, alle Flecken weg und so. Kennt ihr vielleicht auch. Das ist doch alles so gelogen. Aber in dem Moment, wo uns Dinge vorgegaukelt werden, dass sie unser Leben besser machen, triggern sie genau unser Mangeldenken, unser Vergleichsdenken. Ich brauche das. Und dann sind manche noch so gestrickt, ich brauche das, also die Waschmaschine vielleicht nicht, die sieht kein Mensch, ja, aber eher das Auto, das Handy, der Laptop oder was auch immer. Ich brauche das, weil dann habe ich ein bisschen Besseres als die oder der. Also die Dinge, die wir auch nach außen tragen können. Aber all das triggert unser Mangeldenken. Und deswegen ist es ein zutiefst teuflischer, satanischer Angriff. Auch wenn die Firmen das nicht wollen, unterstelle ich ihnen jetzt nicht, dass sie mit dem Teufel einen Pakt geschlossen haben. Aber in uns passiert genau das. Und das Mangeldenken ist vorprogrammiert. Entweder, wenn du die Dinge hast und merkst, oh, mein Leben ist deswegen doch gehaltvoller und sinnvoller. Oder wenn du sie dir eben nicht leisten kannst und sagst, toll, ich, armer Schlucker, kann es mir jetzt schon wieder nicht leisten. Es gibt nichts, was dein Leben besser oder gut macht als Jesus allein. Niemand und nichts macht dein Leben gut. Und wenn wir uns daran nur halten würden, dann würden wir aus diesem Überfluss leben. Ich sage euch mal, warum das so ist. Im Kolosserbrief steht, denkt nicht an weltliche Angelegenheiten wie Werbungen von Saturn und Sparkasse, sondern konzentriert eure Gedanken auf ihn. Denn ihr seid gestorben, als Christus starb, und euer wahres Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Wenn Christus, der euer Leben ist, der ganzen Welt bekannt werden wird, dann wird auch sichtbar werden, dass ihr seine Herrlichkeit mit ihm teilt. Nochmal, weil es verschachtelt ist und so tief ist. Denkt nicht an weltliche Angelegenheiten wie Saturn und Sparkasse, sondern konzentriert eure Gedanken auf ihn, auf Jesus. Denn ihr seid gestorben, als Christus starb, und euer wahres Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Ich liebe diesen Satz, weil er mich immer an diese russischen Puppen erinnert, die man so ineinander steckt. Unser wahres Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Man kann auch sagen, aufgehoben. Unser wahres Leben, die wir Jesus glauben und vertrauen, ist nicht das Leben, was wir sehen. Unser echtes Leben ist aufgehoben, innen drin, bei Gott. Und dann heißt es am Ende, wenn es sichtbar werden wird, also wenn Jesus wiederkommt, dann wird sichtbar werden, dass ihr seine Herrlichkeit mit ihm teilt. Paulus schreibt es an anderer Stelle im Römerbrief auch, dass die Herrlichkeit der Kinder Gottes offenbar werden wird. Also sprich, in dem Moment, wo Jesus wiederkommt, wird deutlich werden, wer Jesus in sich trägt, wer mit Jesus lebt und wer mit ihm die Ewigkeit verbringt. Aber das ist nicht erst irgendwann, wenn Jesus kommt, sondern das ist schon jetzt. Unser Leben ist nicht an weltlichen Maßstäben ausgerichtet, sondern unser Leben, wenn wir Christen sind, ist mit Jesus so verbunden, dass es ein Schatz ist, der bei Gott aufgehoben ist. Und warum das so ist, drückt für mich keine Stelle besser aus als Römer 3. Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Nichts bezahlen wir. Es ist Gnade. Jesus befreit uns von unserer Schuld, denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Gott bewies seine Gerechtigkeit, als er die Menschen nicht bestrafte, die in früheren Zeiten gesündigt haben. Er handelte so, weil er Geduld mit ihnen hatte. Und er ist auch jetzt in dieser Zeit vollkommen gerecht, indem er die für gerecht erklärt, die an Jesus glauben. Das, was am Kreuz geschieht, dass Jesus für mich stirbt, dass er meine Schuld nimmt, dass er sie sühnt, dass der Zorn Gottes, das Gericht, das Urteil, das jeder von uns verdient hätte, jeder von uns, keiner, ist auch nur annähernd so, dass er sagen könnte, Mensch, ich bin eigentlich vor Gott ein ganz dufter Kerl. Keiner kann das sagen. Was wir verdient haben, ist der Zorn Gottes und das Gericht. Wir sitzen eigentlich in Untersuchungshaft, um es mal mit einem modernen Bild zu beschreiben. Und dann kommt Jesus, stirbt für uns und befreit uns aus dieser Untersuchungshaft, macht uns frei. Und jetzt mal ehrlich, wenn er das tut, sollte er uns dann nicht alles schenken, was wir brauchen? Das ist für mich der tiefste Grund, warum wir alle, wenn wir mit Jesus leben, ein komplett neues Denken auf unser Leben, auf unseren Besitz, auf unser Materielles, auf unser Geld, nicht nur, auf unsere Ressourcen, die Zeit, all das, was wir haben, ein komplett neues Bild bekommen, weil Jesus am Kreuz uns frei macht von allem, was uns knechtet. Und vor allem macht er uns frei von dem, was uns eigentlich erwartet. Das ist nämlich das Gericht. Eines Tages kommt das jüngste Gericht, wenn Jesus wiederkommt. Und Gott wird Gericht halten. Und jeder von uns hätte verdient, dass er von Gott verurteilt wird und er sagt, ey, sorry, Sünde trennt dich von mir. Du hast es nicht verdient. Und Jesus sagt, oder Paulus sagt es hier, weil Jesus aber am Kreuz für uns alles gesühnt hat, sind wir frei. Wir müssen den ganzen Tag Jesus dafür loben, einfach nur, dass er für uns am Kreuz gestorben ist. Das ist alles, was wir brauchen. Und deswegen, ihr Lieben, nicht genug ist keine Menge, sondern eine Einstellung. Nicht genug ist keine Menge, sondern eine Einstellung. In allen vier Evangelien wird eine der bekanntesten Geschichten von Jesus überliefert, die Speisung der 5000. Also 5000 Männer plus Frauen und Kinder lassen sich nieder, ich kürze jetzt ein bisschen ab vorne und hinten, lassen sich nieder und haben Hunger. Und das Einzige, was sie haben, ist 5 Brote und 2 Fische. Jesus nimmt diese 5 Brote, 2 Fische, dankt, gibt sie den Jüngern und sagt jetzt, 5 Brote und 2 Fische. Keine Ahnung, wie groß die Brote waren, aber wenn ich richtig Hunger habe, reicht das für mich alleine. 5 Brote und 2 Fische. Und weit über 5000 Menschen werden davon satt, weil es auf wundersame Weise vermehrt wird. Nur bei Johannes wird berichtet, dass es ein Junge war, der 5 Brote und 2 Fische hatte. Und jetzt stellt euch vor, dieser Junge hätte gesagt, ich habe 5 Brote und 2 Fische und hier sind Tausende von Menschen. Ich esse die allein, das reicht ja eh nicht für alle. Das ist unser Denken. Ich habe, was ich habe. Wir sehen vielleicht die Not, wenn wir sie überhaupt noch sehen. Wir sehen, was die Menschen um uns brauchen und sagen, das bringt ja eh nichts. Und behalten es für uns. Aber dieser Junge hatte genau diese Einstellung, dass nicht genug, nämlich keine Mengenangabe ist, sondern eine Einstellung oder eine Haltung. Und er hat gesagt, nein, 5 Brote und 2 Fische reicht vollkommen. Da ist ja Jesus. Soll er sich doch drum kümmern, der zuerst zu seinen Jüngern gesagt hat, gebt ihr ihnen zu essen. Und was dann passiert, ist eines der größten Wunder, die Jesus getan hat. Alle Menschen werden satt und am Ende sind noch 12 Körbe übrig. Warum? Weil ein Junge erkannt hat, dass 5 Brote und 2 Fische vollkommen ausreichen. Weil den Rest Jesus macht. Und er hat das gelebt, dass nicht genug keine Mengenangabe ist, sondern eine Einstellung. Und deswegen will ich euch am Ende 3 ganz konkrete, ich wollte schon sagen, Handlungsanweisungen mitgeben. Ob ihr es zur Anweisung macht, ist eure Entscheidung. Aber ich möchte euch herausfordern, wirklich herausfordern, weil diese 3 Gedanken sehr herausfordernd sind. Aber Paulus schreibt im Römerbrief, orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Also wenn ich euch jetzt diese drei Dinge mitgebe, dann tue ich das nicht, weil ich sage, mach das, mach deine Hausaufgabe, dann wirst du ein besserer Mensch. Nein, sondern weil ich glaube, dass dahinter zutiefst göttliche Prinzipien stecken. Und Paulus schreibt, wir sollen uns nicht an der Denkweise, an dem Verhalten, an den Mustern, je nach Übersetzung, dieser Welt orientieren, sondern an dem, was Jesus für uns vorbereitet hat. Und die erste Challenge ist, dass du dein Denken folgendermaßen änderst, von nicht genug zu mehr als genug. Sagt mal alle zusammen, mehr als genug. Okay, danke. Meistens noch wach. Mehr als genug. Du hast mehr als genug. Denk an das Kreuz. Du hast mehr als genug. So oft sagen wir, ich habe nicht genug. Wie viel haben wir? Mehr als genug. Ja, danke. Im 2. Korinther 8, das wird auch nächste Woche nochmal eine Rolle spielen, dieses Kapitel, wird uns eine Sammlung berichtet, eine Kollekte, wie wir sie auch im Gottesdienst machen, der damaligen Urgemeinde für die Gemeinde in Jerusalem. Und in diesem 2. Korinther 8 wird einiges beschrieben und ich habe diesen einen Vers, Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth, ihr kennt ja die große Liebe und Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn. Obwohl er reich war, wurde er um euretwillen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Er sagt den Korinthern genau das nochmal. Er hat ihnen gesagt, pass auf, wenn wir jetzt Geld sammeln für Jerusalem, für die Urgemeinde, dann denkt dran, dass Jesus euch reich gemacht hat. Ihr habt mehr als genug. Und dann schreibt er ein paar Verse weiter, so nach dem Motto, jetzt fangt mal an einzusammeln. Nun aber vollendet auch das Tun damit, wie ihr geneigt seid zu wollen, ihr auch geneigt seid zu vollenden, nach dem Maß dessen, was ihr habt. Ich habe die Luther-Übersetzung, weil er das ganz gut bringt, auch wenn es ein bisschen holprig ist. Nun aber vollendet auch das Tun damit, wie ihr geneigt seid zu wollen, ihr auch geneigt seid zu vollenden, nach dem Maß dessen, was ihr habt. Also er schreibt ihnen ins Stammbuch und ins Gewissen, nehmt es euch nicht nur vor, sondern vollendet es auch. Wie? Nach dem Maß dessen, was ihr habt. So, und jetzt ist die Frage, jetzt ist die Challenge, genau in dem Moment, auch nachher, wenn unser Klingelbeutel rumgeht, auch dann, wenn du dir Gedanken machst über Spenden, nicht nur in der Gemeinde, sondern auch darüber hinaus. Nach dem Maß, was du hast. Wie viel hast du? Deine Entscheidung. Nicht genug oder mehr als genug? Und das entscheidet, wie sehr du gibst. Hast du nicht genug oder hast du mehr als genug? Das ist deine Entscheidung. Es ist meine Challenge heute Morgen an dich, dir das mitzugeben, dir zu überlegen, nicht genug, mehr als genug. Dass du wegkommst von diesem Gedanken, ich habe nicht genug, sondern ich habe mehr als genug. Und was passiert, wenn Paulus sie auffordert, gebt nach dem Maß dessen, was ihr habt. Es ist ein großer Unterschied, ob du dann sagst, ich habe nicht genug oder ich habe mehr als genug. Der Topf bleibt leer, der wird voll. Das war erst die erste Aufforderung. Die zweite ist, dass du dir bewusst machst oder einen Switch gehst von meinen Ressourcen zu Gottes Ressourcen. Meine Ressourcen und Gottes Ressourcen. Ich bitte euch mal, alle für einen Moment die Augen zuzumachen. Einfach nur die Augen zuzumachen. Für einen Moment. Alles, was du jetzt siehst, gehört dir. Mach die Augen auf. Alles, was du jetzt siehst, gehört Gott. Und das ist die Challenge. Wir meinen, alles, was wir sehen, auch zu Hause, unser ganzer Besitz gehört mir. Von wegen. Das gehört dir nicht. Es ist Gottes Gnade. Dass du mit dem Geld, was du hast, es dir kaufen konntest oder dass Menschen, die dich mögen, die dich lieben, dir etwas geschenkt haben. Wir machen genau das ganz oft. Also eigentlich macht es meine Frau vor allem mit unseren Kindern zu Hause. Wenn sie sich wieder beschweren, dass sie zu wenig haben, sagt meine Frau immer, mach mal die Augen zu. So, alles, was du siehst, gehört dir. Und jetzt denkst du vielleicht, ja gut, bei Kindern kann ich das ja verstehen, die Eltern bezahlen ja viel für die Kinder, kaufen für die Kinder und, ich verdiene mein eigenes Geld. Das ist so ein Quatsch, unser Sprachgebrauch. Ich verdiene mein Geld. Was soll das bedeuten? Das Einzige, was Fakt ist, ist, dass du Arbeit verrichtest oder Rente oder im Ruhestand bist, Pension, was auch immer. Also, dass du arbeitest und dafür Geld bekommst. Aber verdienen, wer sagt denn das, dass du das verdienst? Wer sagt, dass du das verdienst? Könnte es nicht sein, du verdienst viel mehr? Oder gut, wenn du ein fauler Sack bist, könnte es auch sein, dass du viel weniger verdienst. Unser Sprachgebrauch gaukelt uns vor, dass wir den Besitz und das Geld, das wir haben, dass wir das verdienen. Das verdiene ich, steht mir zu. Es ist aber falsch. Es ist alles Gnade. Es ist alles Geschenk. Als König David, Altes Testament, so kurz, ja, quasi nicht im Sterben lag, aber am Ende seines Lebens war und sein Sohn Salomo sein Nachfolger wurde und klar war, unter Salomo wird dann der Tempel gebaut. Der Tempel wird gebaut. Da begannen sie schon noch unter König David, Steuern, eine Art Steuer zu erheben und Geld zu sammeln für den Bau dieses Tempels. Und da ist von Zentnern von Gold und Silber und was weiß ich was die Rede. Ganz, ganz viel. Und auch das Volk sollte einiges bei Steuern. Und dann heißt es in 1. Chronik 29, sagt David, denn wer bin ich und was ist mein Volk, dass wir dir etwas geben könnten, Gott? Alles, was wir haben, stammt von dir. Wir geben dir nur, was du zuvor uns geschenkt hast. Wir geben dir nur, was du zuvor uns geschenkt hast. Deine Ressourcen an Zeit, an Geld, an Besitz, das ist nicht deins. Es sind Gottes Ressourcen, die er dir geschenkt hat. Und es macht einen Riesenunterschied, wenn wir im Überfluss leben, ob wir krampfhaft daran festhalten und meinen, das gehört aber alles mir, das habe ich verdient, oder ob wir sagen, ich lass los. Lass los, wie bei der Eiskönigin. Also gut, manche kennen den Film. Es macht den Unterschied, ob du all das, was du hast, als dein eigenes siehst oder als göttliches. Steinige mich dafür oder nicht. Aber wer als Christ den Zehnten nicht gibt, verarscht Gott. Nichts anderes macht er. Wir meinen, wir haben alles für uns. Was wir haben, hat Gott uns geschenkt. Und wenn wir Gott den Zehnten geben, dann geben wir ihm nur zurück, was ihm gehört. Lesen wir den Vers, was David sagt. Alles, was wir haben, stammt von dir. Wir geben dir nur, was du zuvor uns geschenkt hast. Wenn wir meinen, wir könnten mit unserem Geld knausrig sein gegenüber Gott und auf den Zehnten verzichten, können wir machen, das ist okay. Keiner fällt deswegen tot um und es kommt auch kein Blitz vom Himmel. Das ist alles in Ordnung. Aber was du machst, ist ein ganz faulen Deal mit Gott. Denn du hältst zurück, was ihm gehört. Und so ist es genauso mit allen Ressourcen, die wir haben. Ich rede heute nicht nur, auch wenn es vielleicht so klingt, über das Geld. Ich rede über die Zeit, die wir haben, über den Besitz, den wir haben, über alles, was unser Leben ausmacht. Es ist alles Geschenk und Gnade. Und wir sind erst bei der zweiten Herausforderung. Die erste, ändere dein Denken. Paulus schreibt es, ändert euer Denken von nicht genug zu mehr als genug. Ändere dein Denken, dass das, was du hast, an Geld, an Besitz, an Zeit, an Kraft, an Vermögen, whatever, es ist nicht deins, sondern Gott hat es dir zur Verfügung gestellt. Und das Dritte ist, ich werde geben, wenn, zu ich gebe jetzt. Sagt mal alle, ich gebe jetzt. Super, Ingrid, holst du dir Klingel? Nein, war ein Scherz. Wir sammeln nachher. Ich kenne das so und habe das oft gehört und lebt es auch, oder hab das früher auch gelebt, zu sagen, ich gebe, wenn. Wenn das abgezahlt ist, wenn ich Gehaltserhöhung habe, wenn klar ist, ach, wie XY bezahlt werden kann und. Das ist Ausdruck von Mangeldenken, weil ich denke, ich hätte es in der Hand. Wenn ich erst gebe, an Geld, an Zeit, an dem, was ich habe, wenn ich darüber bestimme und nicht, wenn andere darüber bestimmen. Aber weißt du, Paulus schreibt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat. Das steht wirklich auch im Griechischen, die Vergangenheitsform, mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Gott hat dich gesegnet. Alleine hier, wenn du das für dich in Anspruch genommen hast, wenn du sagst, ich bin Christ, weil ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist, hat Jesus dich mit allem gesegnet. Er hat dich gesegnet. Mit Geld, mit Zeit, mit Besitz, mit Freunden, mit Beziehungen. Er hat dich gesegnet. Die Frage ist jetzt nur, realisierst du das und sagst, okay, dann kann ich ja jetzt auch geben. Er hat mich ja schon längst gesegnet. Ich gebe von dem, was er gegeben hat, einfach weiter an Geld, an Zeit, an Ressourcen, egal was. Oder sagst du dir, ah, ich werde es erst tun, wenn. Vor Weihnachten hat mir jemand ein Geschenk gemacht. Und vielleicht waren es auch mehrere, ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht, wer es war. Ich konnte da nur anonym in meinen WhatsApp-Status was reinstellen, in der Hoffnung, dass es die Person vielleicht liest, weil sie mir mit diesem Geschenk eine unglaublich krasse Freude gemacht hat. Also wirklich abgefahren. So haben wir als Familie zu Hause in dem Moment geredet. Also mehr als Stottern war da nicht drin. Und das Verrückte aber ist, vielleicht hört die Person das ja jetzt auch oder später, ich weiß es nicht, oder die Person, keine Ahnung. Das Verrückte bei der Geschichte aber ist, dass ich noch am Tag davor, habe ich über das, was mit diesem Geschenk zu tun hat, mit meinem Sohn gesprochen und war vollkommen zufrieden mit dem, was ich habe. Am gleichen Morgen, als ich das Geschenk bekommen habe, haben Damaris und ich, also eigentlich Damaris hat es angesprochen, wir haben zusammen gesprochen darüber, dass wir, weil wir letztes Jahr durch verschiedene Steuerrückzahlungen und weil wir über die Landeskirche zu viel Miete bezahlt haben, haben wir Rückzahlungen bekommen und so weiter und so fort, haben wir viel mehr Geld bekommen als normalerweise. Und Damaris sagt, wohin geben wir eigentlich den Zehnten von dem, was wir da mehr bekommen haben? So, am Morgen, als ich das Geschenk bekam. Und der Witz ist, nicht ganz, aber das, was wir jetzt gegeben haben als Zehnten, entspricht ungefähr dem Wert dieses Geschenks. Was ich in diesem Moment gelernt habe, ist, erstens, wenn ich loslasse und sage, was ich habe, reicht mir vollkommen aus. Wenn ich loslasse, beschenkt mich jemand. Und Gott versorgt mich. Es ist etwas, was man nicht braucht, aber was mich unglaublich gefreut hat und es heute noch tut. Unglaublich, ihr seht mein Strahlen. Und was ich gelernt habe in dem Moment ist, du weißt nicht, wann Gott aus deiner Gabe übernatürlich viel macht. Deswegen gib jetzt. Du weißt es einfach nicht. Diese Personen konnten nicht wissen, weil mit Lukas habe ich geredet, als wir auf dem Weg zum Einkaufen waren, das weiß ich heute noch, und mit Damaris, wo haben wir geredet? In der Wohnung wahrscheinlich, außer irgendjemand hat Wanzen bei uns, das könnte ja auch sein, aber die haben wir nur in vierbeiniger Form, nein. Es konnte niemand wissen, dass wir darüber geredet haben, so verrückt. Du weißt nicht, wann Gott aus dem, was du gibst, bei der anderen Person, sei es Geld, sei es Zeit, sei es Aufmerksamkeit, sei es nur mal ein Anruf, sei es vielleicht eine Nachricht, sei es eine Karte, sei es eine Einladung zum Essen, egal was, in dem Moment, wo du von dem, was du hast, gibst, jemand anderem gibst, weil du ihn damit einfach nur segnen und ihm eine Freude machen möchtest. Du weißt nicht, was Gott aus dem machen kann. Für dich ist es vielleicht nur eine Einladung zum Essen. Für dich ist es vielleicht nur eine WhatsApp, für dich ist es vielleicht nur ein Anruf, was auch immer. Vielleicht ist es nur eine Spende, wo du sagst, das tut mir wirklich nicht weh. Was auch immer es ist, für dich mag es gar nicht viel sein oder auch viel. Je nachdem, das spielt keine Rolle. Was Gott daraus macht, wenn er übernatürlich eingreift, ist unglaublicher Segen. Und du weißt nie, wann Gott das tut. Oft geben wir auch Zeit. Oft geben wir Dinge von uns, der andere freut sich, ne, das ist okay, ist schön, okay. Aber es gibt so diese besonderen Momente, wo du genau weißt, und das haben sicher einige auch schon erlebt, das hat in dem Leben von dem anderen oder den anderen einen riesen Unterschied gemacht und es erfüllt dich mit Freude, denn geben macht dich glücklicher als nehmen. Und wann dieser Moment ist, das weißt du nicht. Deswegen gib jetzt deine Zeit, dein Geld, was du hast. Ich habe dir diese drei göttlichen Prinzipien mitgegeben, weil Gott fordert uns durch Paulus auf in Römer 12, ändert eure Denkweise. Nicht an weltlichen Maßstäben euch orientieren, sondern an göttlichen. Das erste ist, von nicht genug zu mehr als genug. Das zweite ist, nicht meine Ressourcen, sondern Gottes Ressourcen. Das dritte ist, ich gebe nicht wenn, ich gebe jetzt. Ich weiß, dass alles drei eine totale Challenge ist, wenn du es noch nicht lebst. Ich weiß es. Und ich sage ja auch nicht, ich lebe das in Perfektion, überhaupt nicht, gar nicht. Ich predige ja auch für mich. Du kannst die Königsdisziplin wählen und sagen, ich setze jetzt alles drei um, wie so Neujahrsvorsätze, um an den Anfang zurückzukommen. Kannst du machen und vielleicht schenkt Gott Gnade und du schaffst es. Vielleicht sagst du aber auch, ich kenne mich, ich probiere es mal mit einem. Auch gut, auch gut. Ob das eins, ob das zwei, ob das drei ist, deine Entscheidung. Aber was all diese göttlichen Prinzipien in sich tragen, ist, dass Gott dich mehr segnen wird, als du denkst. Weil Jesus selber sagt, geben macht dich glücklicher als nehmen. Und weil das alles, auch diese Predigtreihe, weil es ja alles nicht so easy ist und wir so von jetzt auf nachher einfach umsetzen können, bekommt ihr zwei Hilfestellungen. Die eine liegt auf eurem Blatt, das ist auf eurem Platz, das ist ein Lesezeichen für diejenigen, die Bücher noch so in Papierform und so weiter lesen, wie ich. Ich liebe das, Bücher muss man in Papierform lesen. Wenn du keine Bücher liest, dann pinnst dir irgendwo hin. Dieses Lesezeichen ist einfach eine Erinnerung für dich im Alltag, dass wir aus dem Überfluss leben sollen, den Gott uns schenkt und weitergeben können, weil er uns segnet. Da stehen ein paar Gedanken auch drauf und da ist ein QR-Code drauf, der dich auf diese Seite führt, auf unserer Homepage wutachblick.de/überfluss. Auf dieser Seite wirst du nochmal ein paar Anregungen bekommen, wie du Überfluss leben kannst. Nicht nur Geld, nicht nur materiell, sondern mit deinen Ressourcen. Da haben wir vom Programming-Team ein paar Gedanken einfach aufgeschrieben. Und was es auf dieser Seite auch gibt, und ich fände es so gigantisch, wenn es klappen würde. Es gibt auf dieser Seite, wenn du sie dir daheim oder ihr nebenher jetzt zu Hause anschaust, dann findest du einen Abschnitt, wo es heißt, deine Geschichte. Und dann ist dort so ein Kontaktformular. Und dort wirst du aufgefordert, dort bitten wir dich, dass du deine Geschichte uns schreibst. Wo hast du gegeben, egal was es war, und hast gemerkt, dass es in dem anderen, im Leben des anderen einen übernatürlichen Segen gebracht hat? Oder wo hast du empfangen, weil jemand in dich aus seinem Überfluss gegeben hat, so wie ich dir vorhin meine Story von vor Weihnachten erzählt habe, mag es vielleicht etwas in deinem Leben geben. Und der Gedanke ist, dass du das reinschreibst, schickst, das landet bei mir, also nicht irgendwo, sondern es kommt in mein Postfach, in mein E-Mail-Postfach an. Und wir veröffentlichen diese Stories aber anonym, also keine Sorge. Aber es wäre doch cool, wenn wir nach und nach in den nächsten Wochen oder schon heute beginnend, wer weiß, wenn Stories kommen, wo wir andere mit inspirieren können und wo wir anderen zeigen können, schau, hier hat Gott gesegnet, wo ich aus dem Überfluss, den ich habe, gegeben hat, oder so hat Gott mich gesegnet, weil jemand aus seinem Überfluss mir gegeben hat. Jesus hat gesagt, ihr seid das Salz und ihr seid das Licht. Und wir haben so viel Dunkelheit um uns herum. Und wir haben so viele Menschen um uns herum, die Jesus nicht in einer persönlichen Beziehung begegnen. Wir können Salz und Licht sein, indem wir aus dem Überfluss, den Gott uns gibt, weitergeben. Deswegen zum Schluss nochmal als Herausforderung, diese drei göttlichen Prinzipien. Ändere dein Denken von nicht genug zu mehr als genug, von meinen Ressourcen zu Gottes Ressourcen und zu ich gebe wenn, zu ich gebe jetzt. Die Menge, die du gibst, ist dabei vollkommen sekundär. Erinnere dich an den Jungen mit den 5 Broten und 2 Fischen. Gemessen an dem, was vor ihm war, war das ein Witz, ein Nichts, ein Hauch, gar nichts. Aber Jesus hat unglaublich viel daraus gemacht. Begonnen hat es damit, dass er festgestellt hat, nicht genug ist keine Mengenangabe, sondern es ist eine Einstellung. Und ich ende mit diesem Vers aus dem Kolosserbrief, der uns nochmal vor Augen führt, was Jesus uns schenkt. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Auf diese Weise wurden die Mächte und Gewalten entwaffnet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Das ist, worin wir leben. Und das ist, woraus wir geben. Jesus, danke, dass du viel mehr für uns hast, als wir uns das jemals vorstellen können. Danke, dass du am Kreuz alles gegeben hast, um uns frei zu machen. Danke, dass du uns segnest aus deinem ganzen Überfluss. Danke, dass du uns viel mehr gibst, als wir brauchen. Lass uns diese göttlichen Prinzipien leben. Lass uns erkennen, dass wir mehr als genug haben. Lass uns erkennen, dass es nicht unsere Ressourcen sind, sondern dass es deine Ressourcen sind. Und lass uns nicht auf irgendwann schauen in die Zukunft, sondern jetzt und hier und heute, da wo wir sind, geben aus dem Überfluss, den du uns schenkst. Wir wollen mit unserem Leben dich ehren. Wir wollen mit unserem Leben zum Ausdruck bringen, dass du uns übernatürlich gesegnet hast, weil du am Kreuz alles auf dich genommen hast und wir deswegen frei sind zu geben.